Einen schönen guten Abend. Matthias Litzenburger, mein Name, dort steht er nochmal. Ich bin Vikar. Ich war vor etwa anderthalb Jahren schon einmal hier und habe mich ganz kurz vorgestellt. Für diejenigen von euch, die nicht so in diesem evangelisch-lutherischen Kirchensprech zu Hause sind, ein Vikar ist ein Pfarrer im Vorbereitungsdienst. Also das heißt, ich lerne gerade alles, was man so praktisch braucht, um mal Pfarrer zu sein. Und so Gott will, darf ich selbst ab September Pfarrer sein. Das mache ich hier in Paul Gerhardt und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, bei euch und hier predigen darf. Ich sage euch und ich hoffe, das ist okay. Ich habe das Gefühl, wir duzen uns hier alle. Ja, ihr habt vielleicht schon vom heutigen Thema gelesen oder tut es jetzt dort. Klingt total groß. Ich möchte erst einmal anders anfangen. Ich möchte von einem Mann reden, den ihr alle kennt, über den viel geschrieben wurde. Ein Mann, über den ganz viel diskutiert wurde, der eine große Anhängerschar hat, erbitterte Gegner und der ganz viele Heilsversprechen mit sich bringt. Ihr könnt euch schon denken, von wem ich rede, natürlich von Friedrich Merz. Keine Sorge an der Stelle. Ich will euch nur zu Beginn in ein kleines Gedankenspiel mit reinnehmen. Nehmen wir mal an, Friedrich Merz wird unser nächster Bundeskanzler sein. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich. So. Und er kommt an die Macht und schaut dann auf die Kirche. Er schaut als CDU-Bundeskanzler auf die Kirche und stellt fest, wenig überraschend, die Kirche ist gespalten. Die Leute werden weniger. Da wäre es doch mal wahnsinnig wichtig, dass die ganze Kirche, alle Gemeinden, jedweder Couleur, mit einer Stimme spricht und als kräftige Institution in unserer Gesellschaft auftritt. Also, sagt Friedrich Merz im Sommer, im Juni, im Juli, wann auch immer es soweit sein wird, gleich nach Beginn der Amtszeit, Kraft meines Amtes rufe ich alle Bischöfinnen, Gemeindeälteste, wen auch immer, zu einer großen Versammlung zusammen. Ziel? Wir legen alle Streitigkeiten und Unterschiede beiseite und werden eine große Gruppe, um mit einer Stimme zu sprechen. Bei der Versammlung gibt es natürlich Streit. Einzelne Gemeindeleitungen stellen sich dagegen, finden das alles hochgradig fragwürdig, was passiert. Aber die Mehrheit stellt sich hinter den Bundeskanzler. Die Abweichler werden ausgeschlossen und verbannt. Am Ende gibt es eine große Pressekonferenz, aber auf der dann nur Friedrich Merz spricht und eine neue Einheit verkündigt. Wer da nicht mitmacht, dem droht das Exil an den Grenzen seines Herrschaftsgebietes, zum Beispiel in Österreich. Ende des Gedankenspiels. Eine kurze Klarstellung. Ich habe überhaupt nichts gegen Österreich und sehe es nicht als Strafe an. Und Friedrich Merz ist hier nur genannt, weil er wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler sein wird. Nicht parteipolitisch missverstehen. Ein weltlicher Herrscher, der beherzt in innerchristliche Angelegenheiten eingreift, so seltsam das aus heutiger Perspektive wirken mag, ist es noch gar nicht so lange her, dass es auch hierzulande selbstverständlich war. Letztlich in sämtlichen Jahrhunderten bis zur Gründung der Bundesrepublik, abgesehen von der Weimarer Zeit, haben die Herrschenden in innerchristliche Angelegenheiten eingegriffen. Ich möchte heute auf ein Ereignis schauen, das viel länger zurückliegt. Vor 1700 Jahren hat erstmals ein weltlicher Herrscher in innerchristliche Angelegenheiten eingegriffen. Somit befinden wir uns in einem Jubiläumsjahr, das aber kaum einer wahrnimmt. Ihr seht es da schon, das erste ökumenische Konzil von Nicea im Jahr 325 macht 1700 Jahre. Gehen wir also einmal ganz weit zurück in die Zeit des Römischen Reichs. Und keine Sorge, der Weg ist zwar weit, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das wird keine Vorlesung, Einführung in die Kirchengeschichte in 90 Minuten. Um das Jahr 300 haben die Christenverfolgung ihren Höhepunkt erreicht. Der römische Kaiser Diokletian ließ besonders im Oströmischen Reich, Griechenland, die heutige Türkei, die Christinnen und Christen brutal verfolgen. Im Jahr 311 kam es zu einem Umschwung. Man hat festgestellt, das sind zu viele, die werden wir nicht mehr los. Also arrangieren wir uns irgendwie. Und hier tritt Konstantin auf den Plan. Das ist Das ist dieser Herr, von dem wir zum Beispiel diesen großen Kopf überlebensgroß noch haben. Er wird zunächst Kaiser im Weströmischen Reich und ab 324 Herrscher über das gesamte Römische Reich. Alleinherrscher natürlich. Und Konstantin deutet seinen eigenen Aufstieg ganz schnell christlich. Er sieht sich sogar als der erwählte Diener des allmächtigen Gottes. Selbstbewusstsein hatte er. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Forschung ziemlich umstritten ist, wie christlich er wirklich war oder ob er vor allem Machtpolitiker war. Das müssen wir an der Stelle offen lassen. Getauft ist er auf jeden Fall erst kurz vor seinem Tod. Mit Konstantin wird das Christentum zur Staatsreligion und verdrängt den römischen Kult. Es bricht eine neue Zeit an, die aber nicht alle gutheißen. Da sind zum einen die Anhänger des alten Kultes, die natürlich, ihrer Stellung beraubt sind. Und da sind zum anderen die Christinnen und Christen, die sich nicht vom Staat vor den Karren spannen lassen wollen. Aber trotzdem geht die neue Zeit mit großen Privilegien einher. Es gibt große Kirchen, die gebaut werden. Der Sonntag wird zum Feiertag. Die Bischöfe bekommen mehr Macht. Die kirchliche Armenfürsorge wird gefördert. Goldene Zeiten, wenn man so möchte. Also, es ist das Jahr 324. Konstantin auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Und die christliche Kirche wächst und gedeiht. Und da muss er erschüttert feststellen, in der Kirche, die er so sehr gefördert hat, bricht ein Streit aus, der ihm gefährlich werden könnte. Was war passiert? Im ägyptischen Alexandria wird ein Presbyter, ein Kirchenältester, vom Bischof wegen Irrlehre verurteilt. Sein Name war Arius. Den könnt ihr euch merken, Arius. Der war der Meinung, dass allein Gott Vater ewig ist und er sich fundamental vom Sohn unterscheidet. Jesus Christus war ihm auch sehr wichtig, aber der war nur Geschöpf und nicht Gott. Was nach einer philosophisch-theologischen Spitzfindigkeit klingt, über die sich Menschen Gedanken machen, die viel zu viel Zeit haben, was nach einer Spitzfindigkeit klingt, hat große Auswirkungen. Das Christentum wird herausgefordert. Wer war Jesus tatsächlich? Auch schon vorher gingen dazu die Meinungen auseinander, aber das waren kleine, regionale Differenzen. Hat kaum einer mitbekommen. Nun aber Weltbühne. Das Christentum als Staatsreligion im Römischen Reich. Kaiser Konstantin konnte es mit seinem Machtanspruch nicht gebrauchen, dass sich das Christentum uneins ist. Es sollte die wahre Religion sein, der wahre Gott. Und da wird über diese grundlegende Frage gestritten? Konstantin sieht ein großes PR-Problem auf sich zukommen. Und so beruft er eine Reichssynode ein, besagt das Konzil von Nicea, nahe Istanbul in der heutigen Türkei. Etwa 250 bis 300 Bischöfe, Kleriker, Presbyter waren vor Ort. So genau wissen wir das nicht, weil es leider keine Protokolle gibt von den Verhandlungen. Ich möchte kurz auf zwei Entscheidungen hinweisen, um die es mir heute gar nicht geht, aber die es wert sind, genannt zu werden. Zum einen wird das Osterfest terminiert. Bis heute feiern wir Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Gut, dass das auch mal klargestellt wurde. Zum anderen grenzt sich das Christentum vom Judentum ab. Das tut es mit dem Ostertermin, der nicht mehr auf den Pessachtermin fällt. Aber es werden auch starke Umgangsregeln für Christinnen und Christen mit dem Judentum festgelegt. Es gibt Tabus im Kontakt und in der Konsequenz verschleiert das Christentum seine jüdischen Wurzeln mehr und mehr. An dieser Stelle wird ein dunkler Schatten auf dieses wichtige Konzil geworfen. Das dürfen wir nicht vergessen oder übersehen. Und nichtsdestotrotz, am Ende findet in Nicea vor 1700 Jahren das erste ökumenische, das heißt weltweite Konzil der Christenheit statt. Denn das war damals die weltweite Christenheit im Römischen Reich. Man findet zusammen, um die Frage zu lösen, war Jesus wahrer Gott oder war er Geschöpf Gottes, was auch immer das heißen soll. Am Ende steht ein Glaubensbekenntnis, das zeige ich euch gleich. Bis heute steht dieses Glaubensbekenntnis in leicht veränderter Form in den Gesangbüchern der Kirchen. Kaiser Konstantin verkündet damals das Bekenntnis als reichweites Dogma, also als Gesetz im ganzen Römischen Reich. Und denkt nun einmal an Friedrich Merz zurück. Wie seltsam wäre es, wenn ein Bundeskanzler festlegen würde, was wir zu glauben haben. Etwas provokanter formuliert, warum sollte mich eine politische Pressemitteilung eines weltlichen Herrschers von vor 1700 Jahren heute noch beschäftigen? Warum sollte ich ein römisches Gesetz als Bekenntnis ansehen? Ich habe euch das Bekenntnis mal mitgebracht. Ihr könnt es hier vorne lesen. Der erste Teil bezieht sich auf Gott, den Vater. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Das klingt fast so wie das Glaubensbekenntnis, das heute weit verbreitet ist, das viel gesprochen wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, heißt es da. Himmel, Erde, sichtbare, unsichtbare Welt sind wir ziemlich nah schon dran. Mit Blick auf den Sohn, auf Jesus, wird es alles etwas anders. Der Text ist jetzt länger. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Es geht noch weiter. Durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Soweit das Bekenntnis von Nicäa zu Jesus. Ziemlich lang und in Teilen kompliziert. Wir gucken gleich drauf. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch noch kurz den gesamten Rest zeigen und an den Heiligen Geist. Amen. Das war's. Der Heilige Geist kommt hier vor, aber so richtig wichtig wird er erst in den späteren Jahrzehnten. Mehr wird hier noch nicht gesagt. Zurück zur Ausgangsfrage. Was wird über Jesus gesagt? Nun ja, ziemlich viel. Ihr habt es gerade gesehen und gehört. Aber doch auch etwas kryptisch. Vor allem am Ende wird auf die Geschichte Jesu angespielt. Ich habe sie mal markiert, wie wir sie aus dem Neuen Testament kennen. Jesus ist Mensch geworden, hat gelitten, ist gestorben, ist am dritten Tage auferstanden, in den Himmel aufgefahren und wird richten. Nicht genannt werden Maria oder Pontius Pilatus, das sind wie in dem Glaubensbekenntnis, das in vielen Kirchen gesprochen wird. Aber die Ereignisse Geburt und Leiden kommen vor. Soweit so nachvollziehbar. Aber was hat es mit dem Teil davor auf sich? Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, einzig Geborener aus dem Vater. Das geht. Wir singen davon in Liedern, reden davon im Gebet. Aber dann wird es ein bisschen ungewöhnlicher. Aus dem Wesen des Vaters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Es wirkt auf mich so, als würden hier die Gedanken um das immer gleiche Thema kreisen, als würde jemand versuchen, ein Thema von allen Seiten zu beleuchten. Jesus hat auch auf Erden Anteil an Gott. Er ist wahrer Gott. Und er ist gezeugt, nicht geschaffen. Das heißt, er wurde von einer menschlichen Frau geboren, nicht einfach in einem göttlichen Akt auf die Erde gesetzt. Mit Jesus hat Gott sich gebären lassen, könnte man vielleicht auch sagen. Gott, ganz Gott ist ganz Gott und auf irdische Weise zur Welt gekommen. Jetzt sind wir thematisch und auch in der Wortwahl auch noch voll an Weihnachten angekommen. Aber da lag ja der Hauptstreitpunkt vor 1700 Jahren. Wer ist Jesus im Verhältnis zu Gott? Noch einmal zur Erinnerung, es ist ja gerade ziemlich viel. Der Presbyter Arius aus Alexandria, mit dem das ganze Drama angefangen hat, der Presbyter Arius war der Meinung, dass Gott Vater ewig ist, jetzt noch mal so aufgelistet, und ungeschaffen ist. Er ist damit von Jesus Christus zu unterscheiden. Jesus ist nicht Gott, er wurde geschaffen, so Arius. Und dagegen sagt man das Bekenntnis von Nicäa: Jesus wurde nicht geschaffen. Er ist wahrer Gott von wahrem Gott. Punkt aus, Ende der Debatte. Ich hatte vorhin die Frage aufgeworfen, warum eine Debatte von vor 1700 Jahren für uns noch wichtig sein sollte. Warum ich ein Bekenntnis oder im Sinne Konstantins, warum mich ein reichsweites Gesetz von vor 1700 Jahren heute noch beschäftigen sollte. Ich denke, weil die Frage dahinter immer neu gestellt werden muss. Nicht, wer war Jesus in einem historischen Sinn, sondern wer ist Jesus mit Blick auf Gott und wer ist Jesus für mich? Man kann sagen, naja, die Frage wurde ja vor 1700 Jahren beantwortet, lasst uns mal über was anderes reden. Aber ich denke, diese Frage ist so zentral und kann uns alle auch immer wieder überfordern, dass sie immer wieder neu gestellt werden muss. Dass sie immer wieder neu und in eigenen Worten geklärt werden muss. Und wer Fragen stellt, kann Antworten finden. Schauen wir dafür endlich in die Schrift. Schon vor 1700 Jahren hat man auf die Bibel zurückgegriffen. Auch Arius bringt Bibelstellen an, wenn er sagt, Jesus ist nicht so richtig Gott. So lesen wir im 13. Kapitel des Markus-Evangeliums, wie Jesus vom Ende der Welt spricht. Und Jesus sagt dann zum Zeitpunkt des Endes, also wann es eintreffen wird, Folgendes. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das klingt alles schon so, als sei Jesus eben nicht wie der Vater. Hatte Arius recht? Arius nimmt auch einen Vers aus dem Johannesevangelium als Beleg. In Johannes 14, bei den sogenannten Abschiedsreden Jesu, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sitzt da auch schon, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jesus selbst sagt, dass er zum Vater geht und dieser größer ist als er. Hatte Arius also recht? Ist Jesus nur ein besonderes Geschöpf und nicht Gott? Arius hat es sich ziemlich einfach gemacht. Er antwortet auf eine riesige Frage mit zwei einzelnen Versen, die ihm gerade ganz gut reinpassen. Dagegen steht, ihr kennt es, eine riesige Überlieferung, die ganz anders schreibt. Aber es bleibt ja dabei, dass diese Frage schwierig ist. Der vermutlich älteste Beleg, den wir im Neuen Testament dafür haben, stammt von Paulus. Mit seinem umfangreichen Brief an die Römer will Paulus der Gemeinde in Rom seine eigene Theologie vorstellen. Er will erklären, was Evangelium für ihn bedeutet, was der Kern der frohen Botschaft ist. Und völlig unscheinbar beginnt er den Brief mit einer spannenden Aussage. Ich lese mal vor. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Was für ein Satz. Paulus beginnt seinen Brief mit einer ganz kurzen Selbstvorstellung in einem sehr langen und komplizierten Satz. Und dann beschreibt er direkt den Inhalt des Evangeliums. Ich habe es mal markiert. Vers 2 können wir mal hier außen vor lassen. Das Evangelium Gottes von seinem Sohn, der geboren ist nach dem Fleisch und der eingesetzt ist nach dem Geist. Bevor es um irgendetwas anderes geht, zum Beispiel um die Gerechtigkeit aus Glauben oder das Verhältnis von Christentum und Israel, geht Paulus auf das Evangelium Jesu Christi ein. Und zwar das Evangelium des Sohnes nach dem Fleisch und dem Geist. In Nicäa heißt es, wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, Fleisch geworden wegen unseres Heils. Mit dem Beginn des Römerbriefes haben wir dabei nicht irgendeinen zufällig passenden Vers, so wie bei Arius, sondern eine Beschreibung dessen, was Paulus unter Evangelium versteht. Das hat Gewicht. Beim Evangelium, bei der frohen Botschaft, die Paulus verkündet, geht es gerade darum. In Jesus ist Gott Mensch geworden, richtig Fleisch und Blut durch eine irdische Geburt und zugleich Gottes Sohn durch den Geist. Und ihr erinnert euch auch noch an Johannes 14 mit dem Vers, den Arius gesagt hatte: Jesus geht zum Vater, denn der Vater ist größer. Nun ja, im gleichen Kapitel sagt Johannes noch viel mehr, was Arius komplett unterschlägt. So spricht zu Jesus Philippus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, sieht den Vater. Was sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werte willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer in mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Deutlicher geht es ja wohl kaum. Gott Vater und Jesus als Sohn Gottes sind eins. Und wenn Jesus in Johannes Evangelium sagt, dass er zum Vater geht, dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist eben auch ganz Mensch, geboren in irdischer Gestalt vor den Jüngern. Und in dieser irdischen Gestalt kann Jesus leiden und sterben. In dieser irdischen Gestalt geht Jesus zum Vater. Ich habe hier nochmal die zentralen Teile aufgeführt. Der Theologe Klaas Heusing, in Würzburg Professor für Theologie, spricht in einem langen, anspruchsvollen Buch über den christlichen Glauben einen ganz simplen Satz. Er spricht vom Weihnachtschristentum. Damit meint er nicht die Kritik kirchlicher Amtsträger, dass die meisten Menschen nur an Weihnachten in die Kirche kommen. Nein, mit Weihnachtschristentum meint Klaas Heusing, dass am Anfang des Christentums eine Geburt steht. Klingt trivial, aber es ist so wichtig. Am Anfang steht die Geburt Jesu als ganz irdisches Ereignis. Gott wird Mensch, das ist die frohe Botschaft schlechthin. Und es gibt ein Happy End. Der Mensch Jesus stirbt, aber Ostern kommt. Ich erzähle euch da nichts Neues. Aber das ist genau der Prozess, den das Christentum vor 1700 Jahren durchgemacht hat. Und es ist genau dieser Prozess, den wir alle vermutlich durchmachen, wenn wir uns mit unserem Glauben beschäftigen. Das irrsinnige Geschenk, dass Gott ganz Mensch geworden ist. Jesus ist nicht einfach Prophet. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Jesus ist unser Zugang zu Gott. Und das kann er nur sein, wenn er selbst Gott ist. Wer auf Jesus sieht, sieht den Vater. Wir glauben an Jesus Christus, Sohn Gottes, wahrer Gott vom wahren Gott. Seit knapp 2000 Jahren können wir Jesus nicht mehr leiblich anschauen. Aber wir können uns mit ihm beschäftigen. Wir können von ihm hören, von ihm lesen. Wir können zu ihm beten. Wer sich an Jesus orientiert, orientiert sich an Gott. Wer an Jesus glaubt, glaubt an Gott. Und wer Jesus annimmt, den nimmt Gott an. 1700 Jahre ist nun dieses erste Konzil der damals gesamten christlichen Welt her. Und dieses Konzil bleibt wichtig, denn in der Pressemitteilung eines römischen Kaisers wurde verbindlich festgehalten, Jesus ist Mensch und Gott. Das ist die Grundbedingung. Ohne das geht Christentum nicht. Und dahinter stehen komplexe theologische Debatten, wie immer. Die Frage, wer Jesus ist, wäre eigentlich seit einiger Zeit beantwortet. Aber es ist eben nicht das Ende der Debatte. Jede Generation muss diese Frage in ihren Worten neu stellen. Und jede und jeder von uns muss diese Frage selbst durchdringen. Wer ist Jesus für mich? Jesus ist für mich der Weg, Gott zu sehen. Jesus, der echte Mensch, hat mir gezeigt, dass Gott uns liebt und dass ich zu Gott sprechen kann. Und Jesus, der echte Gott, hat uns Menschen durch Tod und Auferstehung erlöst. Große Sätze, in großen Worten. Und so richtig sie sind, ich muss und darf sie mir immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Ich nehme sie im Laufe meines Lebens immer wieder anders wahr. Und sie verlieren nicht an ihrer Kraft. Genauso wie Jesus für die Menschen vor 1700 Jahren gestorben ist, genauso ist er für mich gestorben. Wenn ich mich an Nicäa erinnere, spüre ich auch, die Gemeinschaft der Christinnen und Christen ist so groß, viel größer als unsere Gemeinschaft hier, und die Kirche ist gut besucht, viel größer als das weltweite Christentum. Ich bin auch durch die Zeit mit Menschen verbunden, die vor Jahrhunderten gelebt haben, im Glauben an Jesus, den Sohn Davids und den Sohn Gottes. Und vielleicht ist diese Größe der Gemeinschaft immer dann besonders wichtig, wenn wir uns in Streitigkeiten oder im Klein-Klein verlieren. Wenn wir in Fragen der christlichen Lebensführung unterschiedlicher Meinung sein sollten. Der Glaube an Jesus ist größer als das. Das hat schon das erste ökumenische Konzil vor 1700 Jahren bemerkt. Und da ist es hilfreich, immer mal wieder einen Schritt zurückzutreten und ehrfürchtig zu werden. Ehrfürchtig vor der langen Geschichte der Christenheit, die uns in alten Worten überliefert ist. Ehrfürchtig vor der vielfältigen Geschichte Gottes mit den Menschen. Ehrfürchtig, dass Gottes Sohn Jesus Christus für mich ganz Mensch geworden ist. Amen.